Hallo und willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute eine Folge mit Thorsten Levsen von Denker Wulf. Thorsten war schon vor einem halben Jahr im Energiezone-Podcast. Da haben wir generell über die Windenergie gesprochen. Er ist ja ein großer Windkraftunternehmer. Und jetzt kurz vor der Wahl gibt es natürlich ein großes Update. Wie geht's der Windkraft? Wie ist der Ausbau 2024 vorangekommen? Wo sind die echten Limitierungen? Und ich habe wieder eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel, dass so eine große neue Windkraftanlage ca. 10 Millionen Euro kostet, inklusive aller Gebühren und Genehmigungen. Da könnt ihr aber durchs Land fahren, wenn ihr so einen neuen Windpark seht. Da steht schon richtig was rum an Wert. Und er erklärt auch, warum das EEG erstmal unverzichtbar bleibt für die Windkraftbranche und für den Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Viel Spaß beim Podcast. Thorsten, willkommen zum Energiezone-Podcast, Ausgabe Nummer 2, hier direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Ich musste in den letzten, ich glaube, wann haben wir aufgenommen? Im Juni 2024. Seitdem sind nochmal so 15, 20 Folgen live gegangen. Oft an dich denken und in letzter Zeit besonders oft, weil wir haben ja jetzt Politiker, die fordern, dass Windkraftanlagen wieder abgerissen werden müssen. Wie ist denn die Stimmung in der Branche?
In der Stimmung, die Stimmung in der Branche kann ich natürlich nicht ganz so beurteilen, nicht so gut wie meine eigene. Meine eigene ist voll aktiv, die Energiewende jetzt weiter voranzutreiben. Gerade wenn zweifelnde Stimmen kommen, zeigt es mir umso mehr, dass das, was wir tun, genau der richtige Weg ist. Die Dosis macht ja das Gift und das ist eine sehr interessante Frage, die man auch mit Politikern und unserer Gesellschaft diskutieren muss, wie schnell wir in der Energiewende vorankommen können und sollten, damit wir unsere Gesellschaft eben auch mitnehmen.
Was ist denn das größte Issue gerade im Ausbau von neuen Anlagen? Ich glaube, wir haben ja Rekordausbau wieder gehabt dieses Jahr in Deutschland, also wurde richtig viel installiert an Windkraft auch. Und jetzt frage ich mich, fehlen jetzt Netze, fehlt die Bereitschaft von Bürgern, neue Anlagen zu akzeptieren, fehlen freie Flächen in den Gebieten, wo noch zu wenig Windkraft ist? Also was, wenn du mal so guckst, was ist so der Bottleneck gerade?
Definitiv das Netz. Wir haben ja die Situation, dass wir im letzten Jahr über 10 Gigawatt, ich glaube über 11 sogar, Genehmigungen erhalten haben. Und das ist natürlich eine ganz neue Situation. Wir hatten ja sonst deutlich weniger Genehmigungen und immer wurde auch politisch und auch von unserer Branche vorangetrieben, wir brauchen mehr Genehmigungen, um unsere Energiewende zu schaffen. Jetzt ist die Situation anders. Wir haben knapp über 3 Gigawatt in 24 installiert, also weniger, 3,24 glaube ich, weniger installiert als noch in 23. Das ist also kein Fortschritt gewesen. Und die Genehmigungen sind aber massiv angestiegen und das zeigt ja etwas, dass etwas auseinanderläuft. Und die große Frage wird sein, weil wir haben auch über 10 Gigawatt Zuschläge im letzten Jahr gehabt. Das heißt, in den nächsten Jahren kommt eine große Welle von Projekten, die genehmigt sind, die einen Zuschlag erhalten haben und die natürlich jetzt sich in der Umsetzung befinden. Und es wird interessant sein, ob die Branche es schafft, diese Menge von aktiven Projekten auch wirklich umzusetzen. Aber wenn es dann dazu kommt, dann werden wir natürlich auch erleben, dass der Markt mit sehr viel Energie geflutet wird. Und das wird natürlich sehr interessant sein, wie die Preise sich dann entwickeln.
Ich glaube, kommen wir gleich nochmal zu. Ich bin ja auch privat angewiesen auf den flexiblen Stromtarif. Aber wenn so viel genehmigt wurde, die Genehmigung hängen wahrscheinlich immer an konkreten Orten. Man genehmigt ja wahrscheinlich jetzt nicht pauschal hier 3 Gigawatt in Deutschland, sondern es ist wahrscheinlich es gibt eine bestimmte Ausschreibung irgendwo in Stuttgart und da wird irgendwas genehmigt. Ist das so?
Nee. Also es treiben in Deutschland ganz, ganz viele Initiativen und auch Projektentwickler natürlich Projekte voran. Und ich denke mal, dass es weit, weit über diesen 10 Gigawatt, die jetzt an Genehmigung gekommen sind, auch Projekte vorangetrieben werden. Da ist sehr, sehr viel im Kanal und die Gesetze, die wir in den letzten Jahren von unserer Regierung gesehen haben, die haben uns natürlich auch sehr geholfen. Mittlerweile, das zeigt ja, dass die Genehmigungszahlen sich mehr als verdreifacht haben. Und das ist natürlich eine gute Basis, um auch die Ziele, die wir im Ausbau uns gesetzt haben, auch zu schaffen. Aber die Infrastruktur, diese Projekte anzuschließen, diese Projekte eben auch zu bauen, die muss eben auch da sein. Und das scheint jetzt doch etwas in Stocken geraten zu sein.
Und wer kontrolliert diese Infrastruktur? Sind es die Übertragungsnetzbetreiber oder sind das irgendwelche Mittelspannungstrafos, die irgendwo fehlen, bis dann die Windkraftanlage angeschlossen wird?
Das ist beides, ne? Aber letztendlich ist es natürlich das gesamte Übertragungsnetz, das uns hier irgendwo begrenzt. Fast alle Projekte werden ja mittlerweile auf der 110 kV-Ebene angeschlossen, weil sie einfach zu groß sind, um sie ins Mittelspannungsnetz einzuspeisen. Da gibt es natürlich auch Lieferengpässe an Technik, aber vor allen Dingen letztendlich die ganze Integration des Netzes, die jetzt irgendwo an ihre Grenzen kommt. Wir haben in 23, 24 massiv ausgebaut, werden auch dieses Jahr, also als Denker und Wulf, über 200 MW bauen. Das ist mega, ja, da sind wir sehr froh drüber. Aber es zeigt eben auch, wir sind ja nicht die Einzigen am Markt, dass jetzt große Mengen in die Umsetzung kommen. Und ich habe so die Vermutung, jedenfalls fühlt es sich bei uns so an, dass der nächste Schritt, dann wieder 200 MW zu bauen pro Jahr, dass der einfach an Grenzen der Übertragungsnetzbetreiber stößt.
Und erzähl nochmal kurz, also diese Mittelspannungs- oder die 110, das ist ja schon Hochspannung, ist das richtig? Oder Höchstspannung, Hochspannung?
Höchstspannung ist 380, Hochspannung ist 110.
110. Jetzt, wenn man so mal auf eine Fläche guckt wie Schleswig-Holstein, wie viele Leitungen mit möglichen Anschlusspunkten 110 kV gibt's denn überhaupt?
Soweit mir bekannt ist, will die Schleswig-Holstein-Netz bis zu 100 Umspannwerke in Schleswig-Holstein eigentlich bauen, die nächsten Jahre.
Oh, das sind dann immer 110
kV? Das sind 110 kV Umspannwerke bauen. Und privat gibt es mindestens genauso viele Initiativen, Umspannwerke zu bauen. Das ist einfach eine große Herausforderung, wenn das jetzt auf Deutschland ausrollt und da der Energiemarkt genauso vorankommt wie in Schleswig-Holstein, wovon du mal ausgehen musst, dann zeigt das die unglaublichen Dimensionen und Mengen auch an Hardware, die da benötigt werden, um das zu machen.
Und da gibt es gar nicht so viele Trafo-Hersteller, die das dann überhaupt beliefern können?
Doch, also es gibt schon, aber das stößt halt an seine Grenzen. Nicht bei den Windkraftanlagen haben wir eine Situation, dass die Menge deutlich leichter abgescaled werden kann als bei den Trafos. Die sind auch vom Preis nochmal deutlich stärker gestiegen als die Windkraftanlagen. Also Preise für Hochspannungstransformatoren haben sich verdreifacht in den letzten 4 Jahren. Und das gilt jetzt glücklicherweise nicht für Windkraftanlagen, aber die sind natürlich auch deutlich teurer geworden. Also mit 40% ungefähr hatten wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen.
Und wenn jetzt, keine Ahnung, angenommen, es gibt schon 100 dieser 110 kV-Umspannungswerke, an so einem Werk muss man dann mit einem großen Onshore-Windkraftprojekt immer ran. Also da reicht jetzt quasi kein 20 kV-Trafo mehr, sondern muss quasi immer an so ein Trafo ran. Der darf dann auch nicht weiter weg als, keine Ahnung, 5 Kilometer sein, dass sich das lohnt. Aber es muss jetzt kein neuer explizit für das, wenn da so ein so ein Trafo schon mal da ist.
Ja, wenn die Schleswig-Holstein-Netz das baut, dann baut sie es natürlich für mehrere, für viele Einspeiser. Wenn ein Developer für seinen eigenen Windpark was baut, baut das erstmal für sich. Aber ist natürlich in der Regel auch offen, andere partnerschaftlich aufzunehmen. Also wir machen das in der Regel so, kooperieren da, weil die Infrastruktur A zu teuer ist und B auch die Möglichkeiten, in das 110 kV-Netz reinzukommen, nicht unendlich groß sind. Das heißt, man muss sich da ein Eckmast oder ein Endmast oder so teilen. Man kann nicht überall an eine 110 kV-Leitung beliebig viele Umspannwerke bauen. Die brauchen auch einen gewissen Abstand voneinander aufgrund der Schutzwirkung und. So, und das begrenzt das natürlich, deshalb muss das Ganze geplant werden. Mhm. Beim Wind ist das natürlich relativ gut, weil wir haben ja Flächen, die in der Regionalplanung sind und diese Flächen sind bekannt. Wir wissen ungefähr, wo diese Flächen entstehen. Deshalb kann man das voraus planen. Beim Solar ist es natürlich etwas spontaner, weil das im Wesentlichen damit zu tun hat, aber Grundstückseigentümer ihre Flächen eben auch dafür bereitstellen wollen. Okay. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Speicher, das massiv.
Kommen wir gleich zu. Ich will ganz kurz bei den Umspannungswerken bleiben. Also nicht, dass wir zu
den. Aber das Thema Speicher drückt eben auch auf dieses Umspannwerk. Allein in Schleswig-Holstein haben wir 10 Gigawatt Anträge für Einspeisung
Aber ich habe gedacht, dass das entlastet ist, weil meine naive Vorstellung ja, genau, ist, du hast quasi eine große Windkraftanlage, die oder einen großen Park, der treibt quasi den Strom rein in den in das Umspannwerk 110 kV, und wenn jetzt aber quasi die Leitung überlastet ist oder nicht mehr reinpasst, dann sagt der Speicher, der am gleichen Umspannwerk hängen müsste, meine naive Vorstellung, super, ich kriege jetzt von Thorsten relativ günstig Strom und nachher, wenn die Leitung irgendwie nicht mehr, wenn die Leitung mehr wieder Kapazität hat, kann ich Strom mit einspeisen. Also ich hätte gedacht, das nivelliert sich so ein Stückchen oder konkurrieren die da?
Ja, hört sich gut an und trifft wahrscheinlich auch für deine Hausinstallation ungefähr zu. Aber in der großen Realität der Energieversorgungsunternehmen ist es zurzeit leider noch nicht so, weil Speicher meist Standalone geplant werden und gedacht werden, dann sind sie autonom so zu sehen, als ob sie eine eigene Einspeiseanlage wären und sind auch so zu berechnen. Also ob du einen Windpark oder einen Speicher baust, ist dem Energieversorger erstmal egal. Er geht immer davon aus, dass dieser Punkt mindestens die Einspeiseleistung Speicher 20 MB für 2 Stunden, der wird so gesehen wie ein Windpark, der immer diese Leistung haben
muss. Die werden nicht gegengerechnet.
So, jetzt weißt du genau, wir sind eigentlich schon voll, also kannst du auch gar keine Speicher bauen. Und wir haben unsere Umschaltwerke genau auf dieses Thema getestet und haben in Schleswig-Holstein keinen gefunden, wo wir einfach mal so einen Speicher bauen können.
Nein.
Das ist sehr, sehr schwer, dafür eine Genehmigung zu bekommen. Was sagt man uns? Ja, ihr könnt gerne einen Speicher bauen, dann dürft ihr den Windpark laden und wenn der Windpark nicht läuft, dürft ihr den auch wieder entladen. Aber ihr dürft den definitiv nur über euren Windpark laden. Und das nützt uns natürlich irgendwie gar nichts, weil wir wollen natürlich auch Arbitrage machen, also Strom aus dem Netz zu günstigen Tarifen kaufen und bei teuren Preisen einspeisen, was ja letztendlich dann auch wieder das Netz entlasten würde.
Ja.
Weil wenn der Preis hoch ist, ist das Netz ja bei der Nachfrage sehr belastet, also will man was liefern und dann geht der Preis wieder runter. Aber das ist nicht die Realität. Das wird vom Energieversorger heute noch nicht so gesehen.
Aber stimmt das physisch? Stimmt das physisch? Weil durch diese einheitliche Preiszone in Deutschland könnte es doch total gut sein, dass es in der Summe, so einen kompletten Bilanzkreis, gibt es eine Unterdeckung, der Preis steigt, ja, weil irgendwie Gaskraftwerke im Süden angemacht werden müssen. Mhm. Aber hier in Schleswig-Holstein wird vielleicht gerade noch ein bisschen Wind oder in Mecklenburg-Vorpommern weht noch Wind und jetzt wollen alle gleichzeitig einspeisen. Jetzt wirst du einspeisen mit deiner Windkraftanlage und Alex mit seinem Energiespeicher hat sich irgendwie günstige Container auf die Koppel gestellt aus China. Alle wollen jetzt irgendwie einspeisen, weil der Markt vorgibt durch diesen einheitlichen Strompreis, hey, es gibt eine Unterdeckung, aber physisch stimmt das ja gar nicht, weil das unterscheidet sich ja sozusagen, also ich weiß nicht, sozusagen jeder Hochspannungstrafo hat wahrscheinlich eine andere Nachfrage-Angebots-Dynamik in diesem entsprechenden Moment. Also stimmt das physisch, dass es Sinn macht für das Netz, dass alle einspeisen, wenn der Preis hoch ist?
Also grundsätzlich ja, weil sonst wäre ja keine Unterdeckung da. Also der hohe Preis entsteht ja nur, weil wir zu wenig Strom haben. Wenn zu viel Angebot da wäre, würde hoher Preis ja nicht entstehen. Aber du hast natürlich recht, es gibt auch den Elbtunnel sozusagen Effekt. Wir wollen alle in Urlaub fahren, aber können es nicht, weil der Elbtunnel so klein ist. Ja. Und so ist es natürlich auch mit dem Strom. Fakt ist aber, dass wir, wenn wir keine Einspeisung aus Solar und Wind haben, natürlich eine sehr, sehr große nicht genutzte Kapazität haben müssten. Die wird natürlich häufig durch Transit auch begrenzt. Ja, wir haben ja nicht 100% leider unser 83 kV Überspannungsleitung, Transitleitung dann wirklich frei, sondern die werden halt dann auch genutzt. Wenn der Strompreis hier hoch ist, wollen auch die Schweden und Norweger ihren Strom loswerden und auf unserem Markt teuer verkaufen. Ne, da haben sie sich ja sowieso beschwert, dass sie das teilweise nicht können. Und das ist eine Situation, die ganze Energiewende jetzt so ein bisschen auch gefangen hält, ne? Weil diese ganzen guten Ansätze, die Speicher und das alles zu bauen, kollidiert zurzeit mit der Koordination des Gesamtnetzes, um das zu nutzen. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, die in Investitionen bei den Energieversorgern oder vor allen Dingen bei den Übertragungsnetzbetreibern irgendwo in wirklichen Größenordnungen liegen bleibt. Und das wird uns natürlich auf der anderen Seite auch Netznutzungsentgelte bescheren, die natürlich den Strom auch ein bisschen teurer machen.
Aber ich hatte ja mal bei LinkedIn geschrieben, dass diese McKinsey-Gas-Studie, das ist ein Gefälligkeitsgutachten für die Gasindustrie. Und dann hatte ich da mit dem Autor, hatte ich so weiß mal gesprochen, er sagt das gar nicht so. Und er hat aber differenziert zwischen zwei Sachen. Er sagt, das eine ist ja sozusagen, wie muss das Netz ausgebaut werden, damit genau diese Sachen physisch funktionieren können, also größere Leitungen wie der Nordlink, Südlink, Westlink, was auch immer. Das kostet alles so viel Geld, damit das am Ende funktioniert. Es wäre billiger, das zum Beispiel mit Gaskraftwerken zu machen. Das war unsere Kritik, dass das natürlich totaler Quatsch ist, jetzt Gaskraftwerke zu bauen, um sich ja weiterhin abhängig zu machen von den USA und Russland. Das sah dann aber nicht so. Aber der erste Punkt, das stimmt ja grundsätzlich. Also es macht das Netz ja sehr komplex. Also sozusagen, man behält große Kapazitäten vor. Du brauchst halt 5 Elbtunnel, ja, die dann öfter mal aber auch leer sind, möglicherweise, weil dann eben keiner durchfährt. Und meine Ich hätte jetzt gedacht, durch diese riesigen Antragssummen, die es jetzt gab bei Batteriespeichern, ich glaube, da sind wir schon mal 250 Gigawatt Leistung, die angefragt sind in diesen Projekten, das würde das so ein bisschen dämpfen, denn wenn man ausreichend Batteriespeicher im Land verteilt und in den Zeiten, wo die Leitung ein bisschen frei ist, den Strom schon mal aufnimmt, dann müssten diese Spreads überall ein bisschen kleiner werden. Ist das so oder ist das nicht so?
Also ich würde sagen, grundsätzlich ist das richtig gedacht. Ob es jetzt im aktuellen Energiemarkt und mit den Bestrebungen der Netzbetreiber so einfach umzusetzen ist, das ist halt die große Frage. Ich denke, da müssen wir Initiativen und runde Tische haben, die einfach auch organisieren, wo wie viel Sinn macht. Zurzeit ist das ein bisschen wie im Solar, dass das absolut frei läuft, was geht. Ja, wir haben eine Initiative von Unternehmen, die sich in ganz Deutschland an Umschaltwerken, an Eckmasten die Flächen versuchen zu pachten.
Was ist ein Eckmast?
Eckmast ist, wenn du 110 kV-Leitung hast, dann kannst du dort, wo ein Mast praktisch eine höhere Traglast hat, weil er in eine Ecke steht, das heißt, er hat nicht Zug gerade durch, also 108, also die Leitung ist nicht straight, sondern die Leitung biegt meinetwegen im Winkel von 45 Grad oder so ab. Dadurch ist der Mast stabiler, weil er ja Zugkraft von der Seite hat und nicht einfach nur die Leitung nach oben halten muss. Und an diesen Masten kannst du besonders gut Umschaltwerke connecten, weil sie diese Leitungslast besser aufnehmen können.
Aha.
Und deshalb, da brauchst du keinen Mast austauschen. Viele Energieversorger wollen es nicht so gern, dass man einfach nur
Da geht's jetzt um Transportkapazität oder Zugkapazität?
Physische Kapazitäten,
also Umschaltwerke
gut anzubauen.
Okay.
Und diese Punkte werden halt sehr belagert zurzeit schon von Unternehmen, die halt klassisch sehr weit vorausdenken, die Flächen im Umkreis um bestehende Umschaltwerke und um solche Masten, die sind sehr wertvoll und die werden dann irgendwie ganz klar versucht zu sichern mit relativ hohen Preisen auch und das ist vielleicht klug, aber es macht natürlich auch sehr viel Unruhe im Grundstückseigentümermarkt, weil diese Unmengen, die hast du ja schon erwähnt, wir können nicht hier allein in Schleswig-Holstein, weil die 10 Gigawatt, wir haben gerade nicht mal 10 Gigawatt Wind hier installiert, jetzt wollen wir innerhalb kürzester Zeit 10 Gigawatt Speicher hier bauen. Man stellt sich vor, die können ja auf keinen Fall einspeisen, wenn die Windkraftanlagen laufen und so. Das muss ja irgendwie zusammen koordiniert werden und sonst...
Ich hätte gedacht, das passiert jetzt schon.
Viel entscheidendere dabei ist, lass doch alle Speicher bauen, so viel wie sie wollen. Ich denke, du bist über die internationalen Märkte ja sehr gut informiert. In England ist die gesamte Speicherwelt sehr zusammengestürzt, weil da die Erwartung war, man muss ganz viel Regelenergie liefern mit Speichern. Und da ist viel Geld rein investiert worden. Jetzt ist die Energiewende da aber nicht so vorangekommen. Nicht so viel Onshore-Windkraftanlagen gebaut worden. Die ganzen Flexibilitäten sind nicht so stark aufgebaut worden. Jetzt sind die alle, nur im Arbitragehandel, diese Speicher. Und die Unternehmen, die das machen, sind sehr stark abgewertet worden. Beziehungsweise die Speicher machen sich alle gegenseitig massiv Konkurrenz.
Hat UK und schon viel mehr Speicher gebaut als Deutschland?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Kapazität. Aber da reden wir sicherlich über irgendwie, ich weiß nicht, 5 Gigawatt. Ob das stimmt, aber auf jeden Fall eine sehr große Zahl schon.
Wir haben irgendwie 1 oder 2 Gigawatt
Speicher. Also die sind viel weiter, ja. Die sind viel weiter da als wir und der Markt ist total ins Stocken geraten. Und deshalb ist es eben auch in Deutschland, da sind wir jetzt wieder mal bei Zahlen, weißt du, Größenordnung 250 höher. Das ist komplett unrealistisch, dass wir so schnell solche großen Mengen da aufnehmen
können. Aber wie kommen diese Zahlen zustande? Könntest du jetzt, wenn du jetzt da bei Schleswig-Holstein-Netz oder wer das immer ja auch betreibt, diese 110 kV-Trafos anfragst und sagst, ich möchte jetzt nochmal 3 Gigawatt Speicherleistung anbauen, kommt das dann irgendwie also, Statistik an?
Also ohne, ich frage nicht jetzt, 3 Gigawatt
ja,
an.
Ja, angenommen du würdest sagen, ey, hier vorne am Kanal, da würde ich jetzt 3 Gigawatt, würde das dann so hochgerechnet in die Statistiken?
Also dann packen die das in die Reihe und sagen dann, ja, okay, das ist ein Antrag, der kommt auf den Zähler. Ah, okay. Das heißt ja nicht, dass es dann sofort realistisch ist. Das ist genau der Punkt. Wie auch die 130 Gigawatt Solar, die bei WMAG und der EDIS zusammen, glaube ich, angefragt sind. Das ist nicht unbedingt realistisch, weil die Leute als erstes mal anfragen, kann ich das machen? So. Viele haben dann eine Antwort gekriegt, nö, kannst du nicht. Aber dann bleibt es natürlich trotzdem als Antrag da, ne? Und die sehen, was an Mengen an Nachfrage ist. Ich wollte auf einen anderen Punkt, wenn wir das alles bauen würden, dann würden die sich alle gegenseitig den Markt wegnehmen. Denn letztendlich ist es nicht wie im Wind oder auch in Teilen von Solar ein regulierter Markt, sondern das ist ein Markt, der rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten folgt. Da gibt es kein EEG, keinen kommerziellen Schutz in irgendeiner Form. Das heißt, du kannst eine Auktion für Regelenergie teilnehmen mit deinem Speicher.
Aber ist doch gut. Also als Bürger müssen wir auch sagen, ist doch gut.
Grundsätzlich ist das gut. Ja. Aber wenn du, sag ich mal, in einer Stadt von 50.000 irgendwie 1.000 Untare hast, dann brauchst du nicht erwarten, dass die alle viele Urkundenrollen schreiben. So, das ist einfach der Punkt. Und deshalb ist das Speicherthema natürlich höchst risikoreich.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl und den Eindruck, da fließt viel Geld rein.
Ja, da fließt viel Geld rein. Wenn du jetzt dir das anguckst, ist es ja auch ein wirtschaftlicher Case, wenn du die Spreads im Strommarkt siehst, dann denkst du, wow, da kann ich gut was machen. Aber wenn jetzt alle anfangen, sich dieser Thematik anzunehmen und dann sind die Ersten natürlich, die eine Marge machen können. Und sobald aber die Nächsten nachkommen, sind die Ersten, haben die schon Teile ihres Speichers bezahlt.
Ja.
Aber du hast immer den besten Wettbewerbsvorteil, wenn du den besten Speicher hast, den günstigsten Speicher, die beste Investition.
Und früh anfängst,
ja. Das ist wie im Biogasbereich. Da kennst du dich ja auch gut aus. Da sind die Anlagen, die am Ende nur mit teuren Produkten funktionieren sollten, die waren die Ersten, die raus sind und die Ersten, die pleite waren. Na, also die mit teuren Rohstoffen produziert haben. Und beim Speicher ist es halt so, da ist nur die Investition, Betriebskosten hast du kaum. Es geht einmal um die Investition, die ist einmal eingeloggt und dann hast du deine Preise für deine Kilowattstunden, die du ein- und ausspeicherst, natürlich gesetzt.
Ja, aber dann würde ich mir quasi deine Arbitragensicht auf meinen persönlichen sozusagen Fall nutzen. Und zwar, ich hätte jetzt die Möglichkeit, ich könnte jetzt meinen Hausspeicher erweitern. So, ich habe einen relativ kleinen Speicher, 6 Kilowattstunden. Und jetzt sind die Speicherpreise so stark gefallen, dass man so einen Qualitätsspeicher von BYD kriegt man für ungefähr 300 Euro pro Kilowattstunde. Und das passt an die meisten Wechselrichter dran. Ich habe, glaube ich, damals gezahlt 700, 800, 900 Euro, also vor 4, 5 Jahren, also schon relativ günstig geworden. Und jetzt habe ich mir ausgerechnet, okay, das würde sich mit meiner Solarkapazität und dem Verbrauch, so zum Sommer kann ich es irgendwie selber nutzen, im Winter bräuchte ich aber schon diese Arbitrage über den Strommarkt, dann muss ich mal selber laden. Das lohnt sich aber nur, wenn der Spread möglichst groß bleibt. Dann kann ich sagen, so in 6 Jahren ist es abbezahlt und dann will ich ja natürlich nochmal 6, 7 Jahre haben, wie der Speicher funktioniert, um damit zu verdienen.
Ja.
So, wenn ich jetzt aber mitkalkulieren müsste, okay, der Spread sinkt eigentlich, weil ja doch ein paar von diesen Speicherprojekten dann an den Markt gehen, dann schiebt das eigentlich mein Payback immer weiter raus. Kann dann sein, dass das in 10 Jahren, 11 Jahren der Payback kommt und dann wahrscheinlich hält der Speicher gar nicht viel länger als das. So stehe ich jetzt quasi der Frage, also dann sage ich mir, vielleicht doch nicht so schlau, jetzt einen größeren Speicher in den Keller zu stellen, weil der Spread jetzt genau über solche Batterieprojekte gedrückt wird im Markt. Was würdest du mir empfehlen?
Also da halte ich mich zurück, dir eine Empfehlung zu geben. Aber Fakt ist einfach, dass du mit deinem Speicher zu Hause gut zurechtkommst, weil du den für deinen eigenen Stromverbrauch nutzt. Und deshalb ist es eine gute Sache, einen Speicher im Haus zu haben. Wenn der Strompreis hoch ist, kannst du dir letztendlich auch diesen hohen Strompreis zu Hause zuschreiben. Aber wenn du das übers Netz regelst, ja, dann begibst du dich in den großen Konkurrenzmarkt. Und da ist es Überleben wahrscheinlich am Ende dann schwer, wenn es ganz viele Speicherprojekte gibt. Deshalb sind Speicherprojekte sehr risikoreich. Das muss man einfach so sehen. Trotzdem brauchen wir sie natürlich. Und es werden auch viele diesen Speicher bauen. Aber es ist nicht, also ich vermute, dass es ein sehr, sehr enger Markt wird. Und die Margen, die heute dort versprochen werden, die werden wahrscheinlich nicht eingefahren werden. Trotzdem wollen wir das als Denker und Wolf, werden wir auch Speicher bauen. Wir wollen unsere eigene Infrastruktur nutzen, die wir eben schon haben, sehen das Wettbewerbsvorteile, wenn wir Umspannwerke eben diese Doppelnutzung mit Solar und Wind, aber eher von der Investitionsseite, nicht von der was wünschenswert eher von der Sinnhaftigkeit der Gesamtanlage, sondern mehr von der niedrigeren Investition, die wir dann haben, weil wir die Infrastruktur doppelt nutzen. Und da sind ja auch jetzt im Energiewirtschaftsgesetz neue Aspekte gesetzt worden, gerade in der Politik. Das ist jetzt gerade aktuell geändert worden, dass man diese Überbauung, dass das begrüßt wird und auch durchsetzbar ist. Und wir werden hoffentlich auch dieses
Jahr. Überbauung heißt, dass du an einer Windkraftanlage oder einem Denkmalwohl-Solarpark nochmal eine Batterie bauen darfst.
Die Gleichzeitigkeit der Nutzung von Solar, Wind und Batterie, vor allen Dingen jetzt erstmal von Solar und Wind. Auch das ist ja nicht die Regel, dass man wird natürlich viel von geredet, aber das wird noch praktisch noch nicht durchgeführt. Und das ist natürlich das, was wir jetzt angehen, dass wir jetzt da, wo wir einen Solarpark haben, auch einen Windpark dazusetzen oder andersrum.
Und aber es ist, die Batterien sind noch nicht so billig, dass du sagen würdest, es lohnt sich schon für einen normalen Windpark zu arbitrieren in der Dunkelflaute, weil du hast ja dein Windpark, kann jetzt irgendwie, wie viel stehen denn da Windkraftanlagen im Schnitt? 10 im Windpark? 3?
Manchmal
10, kann dann irgendwie 50 Megawatt, weil das ist ja größer dann, ne?
Das Durchschnittsprojekt in Deutschland, das ist wahrscheinlich 2 bis 3 Anlagen.
2 bis 3 Anlagen.
Also 3 Anlagen würde ich mal sagen. Ne, das es geht jetzt hoch mit den neuen Projekten, aber es war ganz lange 3 Anlagen so.
So, wenn ich jetzt meine Milchmädchenrechnung mache und sozusagen die Energiezone-Hörer rechnen ja alle quasi der Milchmädchenrechnung mal mit, sagen wir mal 3 Anlagen, haben jetzt ihre 5 Megawatt, die da rauskommen können pro Anlage, 15 Megawatt. Und da kriegt man dann, was kriegt man aktuell vergütet? 6 Cent, 7 Cent, wenn man pro Kilowattstunde?
Also wenn du jetzt einen neuen Windpark baust, bist du, denke ich mal, zwischen 8 und 9 Cent.
8 und 9 Cent?
So. Zwischen 8 und 9 EEG-Preis. Ne? Also du hast ja 7,35 höchste Ausschreibung. Das heißt, die Leute, die jetzt im letzten Jahr ihre Ausschreibung gemacht haben, gehen als Netz, die haben so im Durchschnitt irgendwie 8,7 bis 9,2 Cent.
Okay, aber diese 9 Cent kriegst du ja quasi nur für die Zeiten, in denen das Netz ja nachfragt, oder? Oder gibt's die noch sicher? Hättest du nicht ein Incentive? Wie viel Windstunden gibt es? 2.500 Windstunden im Jahr ungefähr, wo die Anlage gut läuft?
Je nachdem, wo die Anlage steht. Ja. Ne? Aber Fakt ist, dass wir natürlich immer für jede Kilowattstunde diese entsprechenden 8 oder 9 Cent bekommen. Okay. Auch wenn sozusagen das Netz abgeschaltet wird. Nur wenn wir negative Strompreise haben, dann gibt es sozusagen den Marktwert, nur den Marktwert, nicht die Prämie, die Marktprämie.
Ah, okay. Aber es gibt noch nicht genug negative Stunden, wo du sagen würdest, okay, in der Zeit füllst du deine Batterien, um sie dann in den positiven Stunden wieder ins Netz zu geben.
Letztes Jahr hatten wir ja, also auch da weiß ich nicht ganz genau die Zahl, aber ungefähr 600 Stunden im Jahr, wo wir negative Strompreise haben. Und wir vereinbaren mit unseren Direktvermarktern das so, dass die Preise eigentlich dass wir dann durchgezahlt werden. Weil es gibt ja auch ganz viele Zeiten, wo wir auch deutlich höhere Preise haben. Da kriegen wir von unserem Direktvermarkter ja auch nur den Durchschnittspreis. Ne? So, und deshalb vereinbart man eine Mischkalkulation, und die wissen ja ungefähr, wie sie die sehen diese Mengen ja kommen und können das entsprechend kalkulieren.
Wir hatten ja schon in der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, ein bisschen drüber gesprochen, dass diese Skaleneffekte, die man im Solarmarkt sieht, dass die Solarpaneele einfach deutlich günstiger geworden sind, dass das so in der Windenergie nicht so eingetreten ist, obwohl die Anlagen ja viel größer geworden sind. Wir hatten das in Enercon-Podcast auch besprochen, den wir auf der Windmesse in Hamburg da aufgenommen haben. Warum ist das nochmal so? Also die Anlagen werden deutlich größer. Jetzt haben wir irgendwie 5-6 Megawatt sozusagen pro Windkraftanlage sind da irgendwie.
Ja, die aktuellen Anlagen, die wir planen, haben 7 MW.
7, okay.
7 MW und die größten bis zu 175 Meter Rotordurchmesser jetzt.
Rotordurchmesser, okay. Aber warum nennen sie da nicht günstiger? Also ist es, weil der Bauaufwand so hoch ist, um da hochzukommen, oder weil die Materialpreise so gestiegen sind?
Beides. Also ich würde aber vor allen Dingen sagen, dass in Deutschland die Infrastrukturkosten sind einmal sehr stark angestiegen. Der Bau, die Straßen, der Transport, die Menschen, die das alles zusammenbauen, sind sehr, sehr viel teurer geworden. Transport ist aber ein Riesenthema, weil die Klamotten natürlich auch extrem groß geworden sind. Und das führt dazu, dass wir mehr Transporte brauchen. Das führt dazu, dass also mehr Fahrzeuge insgesamt, weil die Lasten ja nicht erhöht werden können. Dann haben wir das Thema, dass wir die Straßen auf dem Acker, sag ich mal, extrem breiter, viel mehr bauen müssen, viel teurer geworden sind. Bis zu den Fundamenten. Das ist alles massiv gestiegen. Infrastruktur, Trabus, Windkraftanlagen sind die Anlage selber. Die ist irgendwie so, hatte ich ja erzählt, irgendwo, je nachdem, wo du anfängst, zu welchem Preis. Aber da ist es Megawatt sicherlich eher früher, sagen wir mal zwischen 900, jetzt sind wir irgendwie bei 1300 oder 1,3 Millionen pro Megawatt, die wir da teilweise für zahlen müssen. Das hat sich einfach unglaublich nach oben entwickelt.
Also das ist
und
so
wenn
große,
wir
so eine
komplizierte Standorte haben, dann reden wir sicherlich eher sogar von 1,4 und drüber, die wir für die gesamte Anlage dann brauchen. Ne? Also für alles dann all in.
Aber das heißt, für so eine 7-Megawatt-Anlage kostet, die kostet schon 10 Millionen ab?
Ja.
Über so viel.
Also inklusive aller, aller
also mit Infrastruktur, Wegen und Transport
alles und Planung. Na, da kommen krass. Ja ganz viele Themen dazu. Landschaftsbildabgabe hier 250.000 Euro und. Ja, Genehmigung bei so einer Anlage irgendwie 60 bis 70.000 Euro. Umgenehmigung dann nochmal 60 bis 70.000 Euro. Die Zahlen, da sind auch, sag ich mal, irgendwo ein bisschen, habe ich das Gefühl, manchmal ein bisschen die Dämme gebrochen, weil mit der Größe der Anlage die Zahlen auch genauso gestiegen sind.
Ach so.
Da haben wir diese Economies of Scale oder diese Wachstumsschritte uns nicht so richtig viel genützt. Man muss ganz klar sehen, dass wir schon vor 20 Jahren haben wir schon irgendwo 60, 70 Cent pro Kilowattstunde Investitionskosten gehabt. Also wenn du jetzt praktisch das, was du ein Jahr an Kilowattstunden hast, dir anschaust und die Investition dadurch teilst, ne? Oder die Investition damit teilst. Und dann kommst du auf diesen Quotienten und da sind wir überhaupt nicht vorangekommen. Da ist halt heute die Kilowattstunde als Investment genauso hoch. Und wir sind ja auch von den EEG-Ausschreibungspreisen ungefähr da, wo wir vor 20 Jahren schon waren. Ne? Also deshalb funktioniert das auch noch. Aber das ist eigentlich fast der gleiche Case, den wir schon vor vielen Jahren haben. Und wir wollten natürlich mit diesen großen Anlagen zu Preisen kommen, die eher bei 40, 45 Cent pro Kilowattstunde liegen. Aber da, du wunderst dich selber, wenn du diese ganze Liste durchgehst, was da für Positionen sind, dass man dann auf so große Zahlen kommt. Das ist für mich als der Energiewende günstig machen will. Das war immer irgendwo das Ziel. Das ist doch sehr erschreckend.
Aber das heißt, wenn ich jetzt so eine neue große Anlage sehe, mit so einem 175 Meter Rotor, 10 Millionen
stehen da. Ja.
Krass. Das ist deutlich mehr, als ich gedacht hatte. Ich hätte mir so gedacht, so 1, 2 Millionen kostet so ein Ding dann, aber alles vieles. Ja, ich meine, 10, wir sind ja nicht bei der Elfi, was hat die gekostet? 800 Millionen, aber 80 Windkraftanlagen, eine Elfi.
Ja, und es wird immer teurer.
Abgefahren.
Also die Energieversorger, ich meine, die Hersteller haben ja die letzten Jahre immer darüber geklagt, dass sie alle kein Geld verdienen und haben uns das dann ja auch mit ihren Bilanzen gezeigt. Warum das so ist, müssen die eigentlich eher wissen. Aber die einzige Antwort darauf gefühlt ist manchmal zu sagen, ja gut, dann muss der Kunde halt mehr bezahlen. Ne? Und da wir jetzt, sag ich mal, diesen extremen Ruf nach Mehrleistung haben und ja auch die ganzen Genehmigungen kommen, ist die Nachfrage sehr hoch und das ist dann wie am Strommarkt, ne? Wenn die Nachfrage sehr hoch ist und im Prinzip das Angebot vielleicht nicht mehr ganz so hoch, dann ziehen die natürlich auch ihre Preise nach. Und in Deutschland haben wir ja auch nicht so viele Hersteller von Windkraftanlagen. Dann kommen wir jetzt zu dem interessanten Punkt, wollen wir chinesische Anlagen hier haben? Da schreien natürlich erstmal alle nein. Aber das hat natürlich auch einen Grund, diesen Markt, der doch sehr interessant ist für die Hersteller, einigermaßen eng zu halten, ne? Und international sind da die Anlagen natürlich doch etwas günstiger, wenn da die Konkurrenz aus anderen Ländern kommt, trotz dass unsere Maschinen natürlich auch mit sehr vielen Komponenten aus diesen Ländern gebaut werden, sind sie hier doch sehr teuer. Und das zeigt eben auch, dass Hersteller wie Vestas und so extrem auf den deutschen Markt setzen und da eine große Zukunft sehen und auch für diesen Zubau sich massiv rüsten. Das ist ja logisch, weil der Markt hier halt sehr attraktiv ist, weil hier hohe Preise gezahlt werden.
Ist das im Ausland nicht so, wenn nicht so hohe Preise gezahlt, wenn du jetzt in Dänemark eine Windkraftanlage bauen würdest oder in England zum Beispiel?
Ich kaufe keine Windkraftanlage im Ausland. Es wird mir regelmäßig erzählt, dass das nicht so ist, dass die Anlagen da genau das gleiche kosten. Aber so richtig glauben daran mag ich nicht. Wenn der Preis nur die Hälfte vom Strom ist, wenn ich in Norwegen oder Schweden Windkraftanlagen bauen will und da irgendwie 3 bis 4 Cent, wenn überhaupt, für meinen Strom bekomme und ich kriege hier das Doppelte,
Stimmt.
Brauchst du, die Antwort kann man sich wahrscheinlich selber geben. Ne?
Und wenn du, jetzt haben wir in den letzten Wochen ja auch viel sozusagen Medienberichterstattung über Dunkelflauten gehabt. Die Leute haben schon Angst, dass aufgrund des Klimawandels gar kein Wind mehr weht in Zukunft. War es wirklich so viel weniger Wind in dieser Saison als noch ein Jahr vorher? Also über welche, wie viel Prozent weniger Wind sprechen wir denn da?
Na, wir haben von unserem Erwartungen ungefähr 10% nicht erfüllt bekommen. Das heißt, wir sind overall, wenn wir unsere Flotte sehen, die sollte irgendwie 5 Gigawatt, Terawattstunden Wind erzeugen und hat irgendwie 4,6 Terawattstunden erzeugt.
Ah, okay.
Also deshalb ist das so in der Größenordnung 10%. Das ist natürlich in einer Region mehr, in einer Region weniger. Aber das ist so das Thema. Also da können wir jetzt nicht von reden, dass es jetzt irgendwie, sag ich mal, signifikant anderes Windvorkommen gibt.
Aber das noch im Rahmen der Schwankungsbreite. Ist jetzt nicht so, dass wir uns Angst machen müssen, dass es demnächst kein Wind mehr weht.
Nein, okay. Die Angst habe ich nicht. Sonst würden unsere Preise ja schon lange weit fallen.
Okay, dann nochmal.
Das sieht nicht so aus.
Und dann nochmal zum Thema Infrastruktur. In dieser nächsten Bulliard-Präsentation, die ich natürlich auch hier im Podcast verlinke, da gab es ein Chart drin, das hat gezeigt, wie alt sind die Transformatoren in den Umspannwerken in den USA im Schnitt. So, in Europa haben wir jetzt hier älter als 20 Jahre. Die Hälfte der Umspannwerke, Transformatoren sind irgendwie die über 50 Jahre tatsächlich alt. In den USA noch älter. Dann frage ich mich natürlich, wenn wir jetzt so viele neue Umspannwerke brauchen, so, wie lange hält das? Wie lange halten diese Dinge? Die haben ja auch einen bestimmten Verschleiß. Irgendwann sind sie ja aus.
Ja, Trabos altern über die Isolation, die im Trabo ist, und die wird genau, also das Papier, das isoliert, das zersetzt sich über die Jahre, je nachdem, wie stark der Trabo genutzt wird. Und das kann man im Öl analysieren, und insofern weiß man dann auch, wie alt ein Trabo ist über die Ölanalyse und kann den dann dementsprechend auch nutzen. Also meinetwegen auch dann nicht mehr so stark belasten, damit er noch länger hält, wie bei unseren schönen Brücken in Deutschland. So funktioniert das bei den Trabos dann auch. Aber das ist natürlich ein zweiter Nachfrageschub, dass wir über Jahrzehnte hier natürlich auch sehr viel Nachholbedarf geschaffen haben und ein bisschen auf unsere Abschreibungen gelebt haben. Und,
also wäre es doch ganz schlau, eigentlich Trafo-Hersteller zu werden.
Absolut. Absoluter Punkt, ja. Absolut richtig, ja. Also müssen wir uns beide nochmal überlegen.
Ja. Welche Unternehmen sind dafür in der Trafo? Ist das Siemens? Die machen da viel? Oder ist das
Siemens ein Unternehmen? Macht sicherlich viel, aber wir haben also 5 Lieferanten so für Trafos. Die meisten sitzen nicht in Deutschland.
Ah, okay. Müssen wahrscheinlich auch in China, wo so viel Infrastruktur gemacht wird.
Trabos, komischerweise, das ist vielleicht auch wegen den Transportkosten, kommen doch aber eher aus dem erweiterten europäischen Umfeld. Bei uns auf jeden Fall.
Weil so ein Trafo so schwer ist?
Ich weiß nicht, aber das ist irgendwo, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, aber wir kriegen unsere Trabos und auch, sag ich mal, bei der Abfrage, wir machen natürlich Ausschreibungen, die kommen alle aus dem erweiterten europäischen Umfeld.
Okay. Bleiben wir mal kurz bei der internationalen Infrastruktur. Sozusagen Trafos überall alt, Supermarkt zum Einsteigen. Da müssen wir nachher nochmal eine Analyse machen, wo es schlau ist, einzusteigen. Aber ich habe mich vorletzte Woche war ich in Italien, das habe ich im anderen Podcast auch mal erzählt. Da habe ich mich gewundert, also offensichtlich scheint unser Netz ja gar nicht so schlecht zu sein, weil der durchschnittliche italienische Haushalt ist nur mit 3-5 kW angeschlossen. Also muss ich quasi oft entscheiden, Wasser kochen oder Waschmaschine anmachen. Also ich habe das erst gedacht, dass das so ein Mythos, so eine Anekdote, aber das ist wirklich ein Thema. Jetzt nicht in so einem Hochhaus, wenn man irgendwie drin wohnt, aber tatsächlich im klassischen Haushalt geht deshalb die Energiewende nicht. Also wir können gar keine Ladestation anbauen. Es ist nur, die ganze Straße ist gar nicht, also quasi da ist der Straßentrafo genauso groß wie wahrscheinlich bei uns ein Haus, in Haustrafo. Gibt es da viel, also wenn du so ein bisschen rumkommst, ist da Deutschland irgendwie besonders gut vorbereitet? Also sind die Netze dann eigentlich doch ein bisschen besser in Infrastruktur als irgendwie in Italien, Spanien, oder tauscht man sich da gar nicht aus?
Also ich würde mal vermuten, dass das stimmt. Aber wenn ich viele andere Infrastrukturprojekte in Deutschland sehe, also speziell unser Mobilfunk, dann muss ich sagen, also so viel besser als im Ausland sind wir nicht, beziehungsweise wir sind aus meiner Sicht definitiv schlechter, wenn es um den Mobilfunk geht. Aber der ist natürlich auch deutlich einfacher auszubauen als das Stromnetz, weil man da halt nur einzelne Punkte aufstellen muss. Und beim Stromnetz ist ja das Problem, dass man wirklich physische Leitungen legen muss, die gut genug sein müssen. Ich glaube, da ist Deutschland schon ganz gut ausgestattet. Und ich mache das ganze Thema ja schon sehr lange, 30 Jahre mittlerweile fast schon. Und da ist es eigentlich so in Wellen, dass wir immer sagen, okay, wir schließen was an, kämpfen dafür, dann öffnet sich irgendwie so ein Gate Und dann kriegen wir wieder einen richtigen Schub und haben dann extrem zugebaut. Also das erste geht, war hier in Schleswig-Holstein schon bei 1,2 Gigawatt. Da haben wir schon große Probleme gehabt. Das ist dann mit der ganzen Regelung des Netzes, Temperaturmonitoring, Anschlusspflicht natürlich auch für erneuerbare Energien. Eismann, heute Redispatch, ist das nochmal extrem aufgegangen, so dass wir die 10 Gigawatt jetzt hier in Schleswig-Holstein haben. Und ich denke auch, wir werden die 15 auch bauen können. Aber dann kommen wir einfach an physische Grenzen, wenn es dann nicht nur mehr um Wind, sondern eben auch um Solar.
Also 10 haben wir jetzt?
Jetzt haben wir 10 Wind.
Ne? 10 Wind onshore.
Genau. Okay. Und nicht ganz. Und jetzt haben wir halt die anderen Quellen auch noch. Und das ist mein großes Thema, glaube ich, dass man das koordiniert. Wenn wir alle nur die Projekte sehen und jeder sozusagen seinen Schweinestall baut und alle nicht mehr grillen und keine Schlachtereien mehr da sind, ja, dann haben wir einfach ein Problem. Wir müssen das vernünftig koordinieren, wir müssen das vernünftig zusammenbringen. Und dann kriegen wir auch die Idee, die in deinem Haushalt funktioniert, dass man Speicher, Solar und Wind irgendwie zusammendenkt, dann kriegt man das auch irgendwo hin. Aber das muss man natürlich sehen, dass wir als Windbetreiber jede Kilowattstunde verkaufen müssen, um diese hohen Preise, die unsere Installation überhaupt kosten, damit wir das rechtfertigen können. So, und da kommen wir jetzt alle so in den Sackgasse. Wir denken die Projekte als Single-Use-Projekt. So muss es auch finanziert werden. Das ist auch das, was in Deutschland die Energiewende so vorangebracht hat. Diese Versorgungssicherheit mit Kilowattstunden, die wir verkaufen. Das ist das absolute Argument, dass die Energiewende weitergeht. Und vor allen Dingen, dass die Energiewende durch den Mittelstand weitergeht. Sollten wir das mal nicht mehr haben, diese Sicherheit, kriegen wir keine Projekte mehr finanziert. Bin morgen bei der Commerzbank zum Jahresauftaktgespräch und da wird es genau darum gehen, wie kriegen wir unsere Projekte auch in einem unsicheren Marktumfeld noch finanziert. Aber das ist sozusagen der Schlüssel, das muss jeder verstehen. Ja. Das hat uns die letzten Jahre nach vorne gebracht. Die Sicherheit, dass wir für 20 Jahre jede Kilowattstunde verkauft kriegen und bezahlt kriegen.
Ja, du hast recht, ich habe letztes Wochenende...
Also im Wind, ne? Im Solar haben wir einen ganz anderen Einstiegspreis. Da haben wir natürlich auch jetzt mit PPAs und dieser entsprechenden Variante große Probleme, überhaupt ins Netz zu kommen. Also im Solarbereich ist es ja so, dass über viele Jahre das funktioniert hat, auch in den letzten Jahren mit dem höheren Strompreis gute PPAs zu bekommen über 10 Jahre. Jetzt sind wir da aber im Bereich von deutlich unter 4 Cent, wenn du heute anfragst, ein PPA für 10 Jahre zu bekommen. Damit kannst du einen Solarpark eigentlich nur zu Nullewehr bauen. Ja, und mit viel Eigenkapital, 40-50% Eigenkapital und einer relativ kleinen Marge. Und viele hoffen natürlich auf die Bewegung, die im Netz ist. Ich mache ein PPA für die ersten 10 Jahre und dann soll sich das in die richtige Richtung entwickeln, dass der Strompreis dann steigt. Aber da sind eben bei dieser extremen Ausbauidee hier in Deutschland...
Die Futures zeigen ja alle nach unten.
Alle nach unten. Das ist immer nur das nächste Jahr, was teuer ist. Mhm. Wir haben jetzt auch für nächstes Jahr für 7,4 Cent, glaube ich, gerade wieder PPAs für nächstes Jahr gemacht, für Windstrom, den wir sonst nur am Markt verkaufen würden. Das ist eine super Sache. Der Windstrom ist ja ungefähr mal 30% billiger als der Durchschnittsstrompreis für das nächste Jahr. Insofern ist das ein sehr guter Wert. Aber wenn du dann ein Jahr weitergehst, dann kriegst du gar kein PPA mehr. Weil alle erwarten, okay, jetzt brauche ich den Strom, aber übernächsten Jahr wird er bestimmt billig werden. Ne? Mhm. So und so, deshalb kriegst du keine Sicherheit, was die Finanzierung von Solarparks angeht, weil die PPAs halt so weit unten sind.
Ja, das ist interessant, am Wochenende.
Und es ärgert mich auch gerade über dieses Thema. Ich habe gerade in anderen, es gibt ja viele Foren und berichterstattende Journalisten, die dann, und da sind dann teilweise Sachen, das werden ja, also Wind funktioniert, auch man kriegt jetzt PPAs, die auch langfristig gut sind und so. Das stimmt einfach nicht. Und wenn solche Berichte da sind, dann gehen wir gerne mal nach und reden direkt mit der Handelsplattform, mit den großen Energieversorgern und, mit denen wir haben 20 Direktvermarkter, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten für unsere, ich meine, wir haben 5 Terawattstunden Strom zu vermarkten als Denker und Wolf. Ne? Da haben wir sehr, sehr viele Kontakte, mit denen wir da reden müssen, das sage ich dir. Und es gibt keine PPAs für Wind, die auskömmlich wären, um einen neuen Windpark zu bauen. Für einen alten Windpark kurzfristige PPAs besser als der Markt, als der Durchschnittsmarkt, das ist okay. aber nicht um was Neues zu bauen.
Ich hatte am Wochenende ein Gespräch mit einer Unternehmerin, weiß gar nicht, aber sie war Angestellte bei einem englischen Fonds, und der hat dann quasi kurz nach der Wende, ich weiß jetzt nicht, ob die 90er waren, Anfang der 2000er, musste sie dann nach Ostdeutschland gehen, weil der iranische Unternehmer des Fonds erkannt hat, das erneuerbare Energiengesetz, das ist so sensationell, jetzt kauft er alte Flughäfen in Ostdeutschland. Auf dem Weg mal gezeigt, so krass, okay, das muss ja so einen krassen Einschlag gegeben haben, so, weil es ja schon eine Wette, die man da eingehen muss als Investmentgesellschaft, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Görlitz und schau mal, wer da irgendwie noch einen Flughafen hat. Das fand ich schon ganz krass. Aber bleib mir mal ganz kurz bei Wind und Windakzeptanz. Als ich mich hier vorbereitet habe auf das Gespräch, habe ich einfach mal nach Windkraft geschaut bei Google News. Und keine Ahnung, wenn man da 2, 3, 4, 5 Seiten durchliest, gibt es vor allem Berichterstattung über Initiativen, Bürgerinitiativen, die gegen aktuelle Windkraftprojekte demonstrieren wollen. Und vielleicht hast du ja mitbekommen, es gab letzte Woche so einen Fall, wo war das denn nochmal? Irgend so eine Windkraftinitiative.
Im Märchenwald. Genau,
440.000 Eingaben von am Ende aber, glaube ich, nur 500 Personen. Irgendwie, also von 5.000 Personen. Also gab dann irgendwie zwischen 50 und 100 Eingaben pro Person im Schnitt. Also da wird quasi die Widerspruchsplattform total missbraucht. Und offensichtlich gibt es ja gut gefundete Initiativen, die da sozusagen auch das Interesse tatsächlich der fossilen Energien pushen. Da habe ich mich gefragt, müsste es quasi nicht eigentlich gut andersrum gehen, wenn irgendwo Windkraftanlagen gebaut werden, dass die Bürger, die daneben wohnen, direkt beteiligt werden? Du hattest das im letzten Podcast ein bisschen erklärt, dass es so indirekte Sachen gibt, die man da supporten kann auf der kommunalen Ebene. Aber müsste es nicht so sein, dass wenn ich auf eine Windkraftanlage gucke, die irgendwie in 2 Kilometer Entfernung ist und der Wind irgendwie weht, müssen die Leute nicht irgendwie günstigeren Strom bekommen? Damit würde man noch alle abholen. Es geht, wenn es ums Geld geht, sind die Leute ja sofort dabei und sagen, hier, bitte noch eins bei mir auf dem Hof bauen. Dann kann ich kostenlos das Auto laden. Geht das nicht?
Also günstiger Strom, Direktbelieferung funktioniert ja noch nicht. Also da müsstest du praktisch jedem Haus, also musst du dein eigenes Netz aufbauen, und das, da gibt es einfach zu große Hürden. Aber du kannst natürlich einen Stromtarif aus deinen Windkraftanlagen machen, was wir auch anbieten, aber du würdest sozusagen, wenn du den Strom dort günstiger verkaufst, als du es durchs EEG bekommst, Verluste machen. Dann ist es fast genauso gut, die Leute, was wir auch machen, an den Windkraftanlagen zu beteiligen, entweder über eine Schwarmfinanzierung, über Nachrangdarlehen oder auch über die direkte Kommanditbeteiligung. Das gibt es alles, machen wir alles, hat ein bisschen mit der regionalen Ausprägung zu tun, mit dem Interesse vor Ort. Und auch nicht überall, wo man baut, wollen die Leute sich beteiligen. Das ist hängt natürlich auch sehr stark von der Einkommenssituation und der Erfahrung mit Wind und Erfahrung mit Investments vor Ort ab. Aber ich glaube, heute Abend findet gerade wieder eine Einwerbeveranstaltung statt, in einem Windpark, den wir gerade gebaut haben, wo die Kommanditisten sich beteiligen. Die mussten auch schon vor Jahren Interesse bekunden, wenn der Windpark dann kommt. Wollen wir da mitmachen, ja oder nein? Das machen wir für einen Kunden zum Beispiel jetzt gerade. Das ist jetzt kein Denker-Wolf-eigenes Projekt, aber da sind wir sehr aktiv in diesem Bereich.
Gibt es da so ein Nord-Süd-Gefälle, dass es eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung gibt im Norden, um sich auch zu beteiligen oder zu sagen, okay, dann kommt hier halt noch eine weitere Windkraftanlage hin versus dem Süden, der ja sozusagen geprägt durch Jens Söder und Aiwanger ja durchaus viel Populismus, Gegenwind erfährt?
Ja, kann man natürlich ganz klar sagen. Das hat mit der Erfahrung vor allen Dingen zu tun. Und nochmal Erfahrung, wenn der Nachbar sowas schon gemacht hat und da immer von schwärmt, dann macht man das dann selber eben auch. Und fragt gar nicht mehr so nach den Details, weil man heute, wenn man so ein Prospekt liest, kriegt, wird man ja nur abgeschreckt.
Ja.
Insofern, da muss man halt dran glauben und dann macht man das auch. Und es hängt natürlich mit der Wirtschaftlichkeit ab, dass je besser ein Projekt performt, desto eher wird sich auch jemand dran beteiligen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, die Projekte im Süden sind da doch schon eher unter Druck, was die Wirtschaftlichkeit angeht, weil der Wind da nicht so weht. Die Zinssituation da natürlich zurzeit drückt und, sodass die Beteiligungswilligen da nicht so in der Schlange stehen oft.
Und dann noch eine Frage, da haben wir auch im ersten Podcast nur ganz kurz drüber geredet. Also ich habe das Gefühl, sozusagen aus der Beobachtung, wenn ich jetzt durch Schleswig-Holstein fahre und es weht irgendwie ein bisschen Wind, dass doch schon einige Anlagen stillstehen. Jetzt habe ich aber den gegenteiligen Bericht gelesen. 2024 wurden doch 96% sozusagen der theoretischen Windkraft auch ins Netz gebracht und nur 4% mussten abgeschaltet werden. Und Abschaltung erkenne ich daran, meine ich, dass die Windkraftanlage sich nicht dreht, während alle daneben sich drehen. Denke ich immer, sage ich immer meine Frau, guck mal, da dreht sich eine Windkraftanlage nicht, das muss, die muss bezahlt werden, aber die sozusagen, die kann gar keiner verwenden, weil die Netze fehlen. Kann man auf zwei Seiten auflegen. Entweder beschwert man sich, dass der Netzausbau nicht läuft, oder die Fossil-Lobby sozusagen oder McKinsey beschwert sich sozusagen, dass zu viel in EEG investiert wird. Wie war es jetzt tatsächlich? Also wie viel sozusagen von dem erzeugten Strom, den du jetzt hast, du hast jetzt 5 Terawattstunden, wie viel bekommt? Wie kommen tatsächlich quasi im Netz und an den Kunden an? Sind es 96%?
Also die Prozentzahl kann ich dir nicht genau sagen. Ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden an Redispatch, das wir im Jahre 24 hatten. Aber man muss sich einfach die Frage stellen, was ist günstiger, das Netz auszubauen, damit jede Windkraftanlage zu jedem Zeitpunkt 100% ihres Stroms los wird, oder zu akzeptieren, dass ich in dieser Spitze auch mal eine Anlage abschalte? Und die Frage, glaube ich, kann sich jeder selbst beantworten. Ist natürlich viel besser, den nicht die fünfte Röhre Elbtunnel zu bauen, sondern irgendwo vielleicht mal die Arbeitszeiten der Leute auf beiden Seiten so anzupassen, dass vielleicht der Stau nicht ganz so groß wird. Und so ist es eben auch mit dem Netz. Es macht irgendwo in der Spitze dieser Grenzen nutzen, das Netz noch höher auszubauen. Das macht da irgendwann keinen Sinn mehr. Da sind wir noch nicht. Aber wenn wir jetzt die Leistung praktisch nochmal 50% der Windleistung nochmal dazu bauen, kommen wir immer mehr in diesen Punkt, wo es einfach normal ist, dass wir Anlagen abschalten. Und alle unsere Windkraftanlagen sind ja nicht nur durch das Netz geregelt, sondern sind auch vom Direktvermarkter geregelt. Das heißt, sobald der Direktvermarkter sieht, dass die Preise negativ werden und er hohe Kosten hat, den Strom dann ins Netz reinzudrücken, schaltet er unsere Windkraftanlagen ab. Und diese Nutzung oder diese Steuerung durch den Netzbetreiber, die ist fast seltener als die Steuerung durch unseren Direktvermarkter. Und das ist ja genau das, was wir wollen, dass dieser Markt intelligent läuft. Du siehst, der Preis steigt, fällt, meine ich, und dann hast du aber viel Angebot. Du hast das Angebot vielleicht ein bisschen zu hoch geplant, schaltest die Anlagen ab. Dadurch wird dieser Fall des Preises im Strommarkt natürlich gedämpft. Und wir kommen nicht zu Preisen, die so stark negativ sind. Und das ist das, was wir machen müssen. Overall ist es natürlich so, dass dann die einzelnen Kilowattstunden, die wir noch einspeisen, ein bisschen teurer wird. Aber es wird immer teurer, das Netz überbordend auszubauen. Und trotzdem wird es so sein, dass die Netzentgelte in den nächsten Jahren hochgehen und nicht die Erzeugungskosten für Strom, sondern es wird sich der Schwerpunkt der Kosten wird sich weiter zu Ungunsten der Produktion, zugunsten des Netzausbau, also der Netzkosten verschieben.
Ja. Und du sagst, die Batteriespeicher sozusagen können jetzt nicht so dagegen puffern. Also was haben wir jetzt an, was hat man jetzt an Netzentgelten als Endkunde in Schleswig-Holstein?
Das ist zwischen 11 Cent, 12 Cent, ja.
Und dann, was wäre so deine Prognose dahin in 10 Jahren? Könnte es dann 20 Cent sein? Oder?
Also ich denke, wir werden uns darauf einrichten müssen. Jetzt haben wir ja erstmal durch die andere Verteilung.
Ich habe noch für den Batteriespeicher mir zu Hause.
Die Verteilung im Netz werden wir jetzt ja in Schleswig-Holstein irgendeine Dämpfung der Netzentgelte bekommen in der Größenordnung 3 bis 4 Cent. Aber ich vermute, dass sich die nächsten Jahre das so nach und nach wieder auffrisst. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in 3, 4 Jahren bei 15 Cent Netzentgelte sind, einfach weil die Herausforderungen in dem Bereich sind schon sehr, sehr groß.
Aber du sagst am Ende, also ohne diese EEG 20 Jahre Planungssicherheit könnte man viele Anlagen einfach gar nicht mehr bauen und ans Netz bringen. Weil das doch zu teuer ist einfach.
Wir müssen, wie gesagt, du hast ja bestimmt noch vor, über Politik gleich zu reden und über die Forderungen, die unsere Branche an der Stelle
hat. Das ist mein letzter Frageblock, genau.
Aber vielleicht noch einmal zu dem Thema Akzeptanz, weil das haben wir, glaube ich, nur so gestreift. Das wäre mir doch wichtig. Wir haben kein massives Akzeptanzproblem mehr. Das haben wir mal gehabt, weil zu viel Unwissenheit über Energiewende auch in der Bevölkerung war und auch Politik, denke ich mal, zu viel Unwahrheiten auch verbreitet haben. Ich glaube, die Akzeptanz, dass wir die erneuerbare Energien brauchen, die ist also vor allen Dingen im Norden natürlich sehr, sehr hoch. Im Süden haben wir, glaube ich, jetzt dieses Thema mit dem Wald. Das ist einfach auch ein psychologisches Thema, das sehr, sehr hoch gespielt wird, diese Grimm-Märchenwald-Geschichte und so wirst du kennen.
Frau Weidel.
Lex Sauerland und so, da wird natürlich auch extrem viel vermischt. Aber unsere Branche kann auch mal unvernünftig sein. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also das Geld macht nicht nur die eine Richtung blind. Das heißt, also es gibt einfach auch viele Projekte, die man vielleicht nicht unbedingt machen müsste, wo man heute eigentlich auch weiß, dass sie nicht funktionieren, die aber Unruhe in der Branche erzeugen und politisches Handeln erzeugen. Das ist genau das Gleiche wie mit den Unmengen von Solar oder den Unmengen von Batterienspeicher. Die erzeugen erstmal ein politische Aktion, die wir gegen die Energiewende sehen, die wir eigentlich gar nicht bräuchten, weil man da, das wird gar nicht dazu kommen,
ja,
was sozusagen da oberflächlich erzeugt wird. An Angst vielleicht auch. Das bräuchten wir nicht. Deshalb ist hier diese Forderung für 10 Gigawatt Ausbau, die wir wahrscheinlich nie schaffen werden, die war politisch, würde ich sagen, nicht verkehrt, aber man hat natürlich der Gesellschaft suggeriert, dass das alles so schnell geht. Und mir ist das Tempo da einfach zu hoch gewesen. Und das sieht man jetzt. Es gibt viel mehr Development als die Möglichkeit, das Ganze einzuspeisen. Und deshalb laufen wir jetzt alle in unserer Branche auch auf diese Situation zu, dass wir alle vorm App-Funnel stehen. Ne? Und sowohl mit Projekten, mit Einkauf, mit Netz, all diese Themen kommen jetzt. Und das führt natürlich zu dem großen Problem, dass der Energiemarkt an sich noch nicht so transformiert ist, dass er damit umgehen kann. Und wir brauchen einfach mehr Planung. Wir brauchen einfach mehr Regeln, wo wir welchen Strom erzeugen wollen. Und das leistet unsere Branche nicht. Das kann sie zurzeit nicht leisten. Unser Verband will das nicht leisten, weil er letztendlich will jeder. Ja, unser Verband sagt nicht, du darfst nicht. Das kann eigentlich nur Politik machen. Und das hat Politik im Wind ja einigermaßen geleistet über so Regionalpläne. Im Solar leistet sie das eigentlich gar nicht. Da versucht man so ein paar Regeln zu finden. Und im Speicher gibt's das gar nicht. Da kümmert sich kein Mensch darum, wie viel da passieren soll. Kann sein, dass mein Wunsch nach Regelung da etwas zu weit gegriffen ist und dass der freie Marktwirtschaft da eher funktionieren sollte. Aber im Bereich des Energiemarktes ist eigentlich immer alles geregelt gewesen. Und es gab immer Visionen und Planungen, wie das eigentlich laufen soll. Und da würde ich mir einen runden Tisch der Politik wünschen, die diese Themen doch mal aufnimmt und eine Vision für unseren ganz klaren Energiemarkt und die Mengen an verschiedenen erneuerbaren Energien in Deutschland mal in die Hand nimmt.
Guckst du denn auch so skeptisch auf die Osterpfingsttage, wenn da die Sonne scheint? Und jetzt gab es ja diese These, dass es jetzt so viel ungeregelte Solaranlagen wurden jetzt in den Markt gebracht mit unter 100 kW, die immer einspeisen, die man nicht abschalten kann und das auch gar nicht genug Regelleistung gibt, um diesen Strom aufzufangen, sodass es durchaus wahrscheinlich in Bayern mal Netze abgeschaltet werden müssen. Nicht, weil zu wenig Strom da ist, weil die ganzen Regeln auch 14a, ne, ist ja immer da, es gibt zu wenig Strom im Netz. Jetzt habe ich das Gefühl, je mehr ich mich damit beschäftigt, das ist eigentlich nie ein Problem, dass es zu wenig Strom gibt. Es gibt eigentlich zu wenig Abnehmer, wenn zu viel Leistung da ist. Siehst du das auch, das Problem, oder ist
nur theoretisch? Ich so ein Experte bin ich nicht, ich kann ja nicht genau das Netz analysieren, aber die Thematik ist natürlich da, dass wir keine Regelleistung haben und das wird zumindest mal sehr, sehr negative Strompreise geben, die uns alle viel Geld kosten. Und das wäre nicht nötig, wenn die Direktvermarkter, so wie bei uns, das einfach drosseln können. Und wenn es diese Situation gibt, dann werden unsere Windparks abgeschaltet, alle regelbaren Solaranlagen. Und es wird natürlich dann Strom ins Ausland verkauft, es werden große Verbraucher angeschaltet. Wenn das immer noch nicht langt, wir haben ja irgendwie 10 Gigawatt Must-Run-Kraftwerke, also die also Wärme und alles gleichzeitig haben und deshalb nicht abgeschaltet werden können. Und wir haben, glaube ich, irgendwie in der Größenordnung 35 Gigawatt von diesen unregelbaren Solaranlagen.
Oder noch mehr, bei den ganzen unregelten Balkonanlagen.
Man weiß es nicht, ja. So, und wir haben, glaube ich, irgendwo bei 50 ist irgendwo so das Problem, glaube ich. Ne? Also weniger als 50 GW. Also wir haben dann weniger Last und dann muss das Zeug einfach irgendwo weg. Und die Zahlen habe ich aber nicht so parat. Nur das ist schon kritisch. Und da müsste die Politik einfach durchgreifen und einfach sagen, komm, also ihr kriegt jetzt einen Bonus von 500 € für jede Anlage, die ihr in die Regelung bringt. Und dann ist das okay. Ja, ja. Na, das wäre gut eingesetztes Geld, weil es den ganzen Energiemarkt dann dämpfen könnte. Und das ist auch so eine überbordende. Da hat keiner sich Gedanken gemacht und einfach rausgerotzt und sagt, wir machen jetzt mal viel. Und dann nimmt der Markt das eben auch an. Und da muss man einfach so wie bei so einem, wenn man mit dem Auto in so einen Drift kommt, da muss man rechtzeitig wissen, dass man vorher die Lenkung schon wieder aufmacht, bevor der Wagen dann in die andere Richtung einschlägt. Mhm. Und man muss einfach ein bisschen vorausschauend fahren. Und das ist keine Stärke unserer Politik.
Und vielleicht da nochmal sozusagen bei der Politik zu bleiben. Jetzt haben wir ja mit Trump ja jemanden, der da die lokale Öl- und Gaswirtschaft wieder antreiben will, was ich glaube ich langfristig für Europa natürlich super ist, weil das die komplett falsche Richtung ist und für die es ja extrem teuer wird langfristig. Heißt natürlich aber auch für viele Windprojekte, die in den letzten Jahren gestartet sind, an der amerikanischen Ostküste, glaube ich, in der Regel, wahrscheinlich erstmal Abschreibung. Kriegst du da irgendwas mit? Hörst du da was? Ich hatte ja schon einmal gesagt hier, dass der Östret-Chef da jetzt abgetreten ist, nicht ganz unfreiwillig, der viele Offshore-Projekte in den USA angeschoben hat. Ist das irgendwie ein Problem für die Branche?
Also ich denke mal, es wird ein Problem für die Energie, für die Hersteller von Windkraftanlagen sein. Auch da haben wir jetzt die ersten Gespräche mit Vorständen dieses Jahr und werden wir mal gucken, was wir da zu hören bekommen. Ich vermute aber mal, dass sie noch weiter, also der Fokus auf Deutschland, der wird sich eher erhöhen. Und was ich möchte ja eher, dass der Fokus auf die Welt irgendwo bei unseren Versorgern, Energie hier, Windkraftanlagen, Suppliern, dass der eher höher ist, dass die eine gute stabilisierte Basis haben. Es nützt uns ja nichts, dass die Probleme haben. Na, dann, wenn die Probleme haben, dann fahren sie den Service zurück, weiß ich was alles. Also es ist alles schwierig dann. Mhm. Wir haben uns die letzten Jahre schon immer angehört, dass sie alle kein Geld verdienen. Jetzt sind die gerade so wieder auf einem guten Kurs, haben ihre EBIT-Margen erhöht. Und dass man auch in Gespräche kommen kann, jetzt ist aber mal gut. Aber tendenziell steigen die Preise ja immer noch weiter zurzeit. Und das kann eigentlich in diesem Markt so nicht funktionieren, weil wir uns ja, wie du selber schon gesagt hast, darauf einrichten müssen, dass der Energiemarkt für erneuerbare Energien definitiv nach unten geht. So, und was wir ja nicht wollen, ist, dass der Spread zwischen dem, was wir bezahlen müssen, dem, was wir am Markt bekommen, immer größer wird. Also, dass wir haben höhere Investitionssummen, unsere durchschnittliche Kilowattstunde, was wir im EEG brauchen, wird teurer und das, was wir am Markt für Strom bekommen, wird weniger. Dann belastet es natürlich unseren Staatshaushalt, weil wir das EEG ja nicht mehr durch den Einzelverbraucher gefördert bekommen, sondern weil es ja nur noch aus dem Staatshaushalt bezahlt wird. Und das wird politisch, wenn wir jetzt eine neue Bundesregierung kriegen, auf jeden Fall auch ein Riesenangriffspunkt. Ich wundere mich, dass das noch keiner aufgegriffen hat von den Parteien, die vielleicht alle nicht so gerne Verantwortung sehen, aber das wird bestimmt kommen.
Ja. Da ist ja viel Populismus, herrscht ja da vor. Sozusagen, heute wird Kohlestrom gepusht, morgen Gas aus Russland, übermorgen wieder nuklear. Wenn du sowas hörst, du bist ja jetzt lange in der Szene und jetzt habe ich auch verstanden, sozusagen nuklear ist es nicht mehr, es baut sich jetzt sozusagen global zurück, aber es wird ja ernsthaft in Podien von führenden Politikern, oft aus Süddeutschland, doch wieder ins Gespräch gebracht. So, musst du da irgendwie lachen oder weinen?
Beides gleichzeitig, weil man kann dann einfach nicht den Mund halten, wenn man Leute auch am Frühstückstisch so neben anderen reden hört über, ja, stimmt ja, jetzt hätten wir die bloß nicht abgeschaltet, wird es uns jetzt besser gehen und so. Und dann kann man einfach seinen Mund nicht halten, dann muss man da einfach mal aufstehen und sagen, ja komm, das sind absolute Fake News, das ist also Donald Trump-Manier und es ist natürlich schade, dass das in deutscher Politik jetzt so Einzug hält. Ich meine, die letzten Wochen waren ja davon geprägt, dass auch andere Populismus machen, die es eigentlich nicht nötig hätten. Prompt kriegen sie dafür die Klatsche, weil sie doch vielleicht eher ihre Zukunft in der Mitte von Deutschland sehen sollten und nicht rechts außen. Das war ein großer Fehler aus meiner Sicht. Und das ist mit Atomkraft ähnlich. Ja, man versucht da bei Leuten zu fischen und das kommt auch an. Also das ist so krass, wie viele Leute zu wenig über unsere Energiewende informiert sind und wie wenig sie eigentlich auch über die Erfolge von erneuerbaren Energien wissen. Ja, wir sind immer noch irgend so ein Sinnbild dafür, dass alles kompliziert wird. Und das ist einfach nicht richtig. Wir sind heute ein Sinnbild dafür, dass etwas in Deutschland funktioniert, was in vielen anderen Ländern nicht so gut funktioniert und vorangetrieben ist. Es ist also ein Erfolgsmodell eigentlich. Und die Transformation einer Gesellschaft ist ja ein großes Problem, weil der Mensch natürlich am Ende gerne so bleibt, wie er ist und denkt, das ist doch alles schön. Aber wir alle müssen diese Transformation natürlich irgendwo annehmen. Und je weiter wir den Stab voraustragen, desto besser wird diese Transformation auch funktionieren. Und aber leider kommt dann Leute, ich wollte jetzt nicht Friedrich Merz sagen, aber die sowas dann erzählen und da schlagen viele alte Ideen dann doch gerne drauf ein, sagen, ja genau, das habe ich doch immer schon gesagt. Dabei wollen die Fachleute natürlich, kein Mensch will mehr so ein Atomkraftwerk betreiben, die wollen es ja nicht mal mehr haben. Und in Belgien mussten die gezwungen werden, dass sie nochmal 10 Jahre obendrauf geben und mussten da Staatsgarantien und alles Mögliche für bekommen und haben schon jetzt gesagt, also die Engies dieser Welt, dass sie auf keinen Fall länger als 10 Jahre den Kram betreiben werden.
Atomkraftwerke sind ja auch erst durch den Druck der Politik überhaupt von den Energieversorgern erst gebaut worden. Ja. Also war da auch keiner freiwillig gebaut. Dann hätte ich doch noch eine politische Frage an dich. Und zwar, wir sind ja jetzt gar nicht so weit weg von dem Northvolt-Standort in Halde. Und nach allem, was ich sozusagen lese und darüber verstehe, wie man überhaupt Batterieproduktion aufbaut, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass die das irgendwie schaffen am Ende. Würdest du, wenn du deutscher Politiker wärst, wärst du bereit zu sagen, komm, die 500 Millionen Förderung, die gehen jetzt zu Kattel, ja, oder zu BYD, dann bauen die die Fabrik, weil wir brauchen sowieso 10 Jahre, bis wir das selber lernen können. Es hat ja auch 30 Jahre gedauert, bis die Automobilbau richtig gut konnten. Das dauert einfach sehr lange, man braucht ganz andere Qualifikationen. Dafür haben wir dann die Kompetenz irgendwann in Schleswig-Holstein, auch wenn es dann kein europäisches Unternehmen ist, aber zumindest kommen dann Batterien aus Heide, auch wenn der Hersteller dann BYD heißt. Würdest du sagen, es ist eine gute Idee oder ist es eine schlechte Idee?
Gefühlt ist es eine schlechte Idee. Aber das Schlimme ist, dass sozusagen ich auch daran nicht mehr glaube, dass Northvolt dort Batterien baut. Und das Schlimme ist, dass die 600 Millionen dann trotzdem weg sind. Ja, also, und da hätte man sich vielleicht früher mal Gedanken machen müssen, was man will. Und mein Punkt ist einfach an der Stelle, wir brauchen Forschung. Weil das nützt ja nichts, dass wir hier Produktion herholen, die uns gar keine direkte Wertschöpfung bringt. Das nützt uns nichts, sondern wir brauchen Intelligenz. Unsere ganze Gesellschaft ist ja nicht mehr davon gekennzeichnet, dass wir selber gerade in Produktion so richtig gut sind. Entweder müssen wir uns überlegen, wir wollen
wieder Produzenten werden. Ja, aber die Forschung ist ja dort am besten, wo die Produktion noch ist.
Oder wollen wir forschen? Und wir sind aus meiner Sicht eher die Leute, die Patente brauchen, die neue Natriumbatterie entwickeln und solche Sachen machen, um da vorne zu sein und dann auf die Patente zu setzen, als jetzt irgendwo eine Technologie in der Produktion hinterher zu jagen, wo wir den Anschluss sowieso schon verloren haben. Na, also das ist, weiß ich nicht, ich habe da nicht so eine ganz klare Sicht, was bei Northvolt passiert ist oder wenn ich jetzt sehe, was bei Intel passiert ist, bauen sie jetzt gerade die Straßen. Ich habe einen Freund, der hat da Flächen verkauft dafür unglaublich viel Geld. Da bauen sie jetzt 4-spurigen Anleger hier einen Anschluss für das Gebiet, aber irgendwo Intel ist weit und breit nicht zu sehen. Ne? So, ich glaube, man wünscht sich das sehr stark und bei Intel, glaube ich, hätte das auch noch für realistischer gehalten als bei Northvolt. Aber man muss natürlich die Unternehmen prüfen.
Intel wollte eine Chipfabrik bauen. Mhm. Ja.
Ich denke mal, das ganze Thema ist ja auch durch unsere Autoindustrie getrieben und die hat einfach unglaublich den Anschluss verpennt. Und das ist sicherlich auch ein Synonym für, sag ich mal, den Wandel, den wir gerade durchfahren. Und auch da glauben ja alle tatsächlich in so Foren und Diskussionen, da jetzt muss ja das Verbrenner aus, weg und dann wird alles wieder gut. Und das ist irgendwie so schlimm, dass die Leute da wirklich dran glauben, ja. Und da sieht man, wie man das unserer Bevölkerung natürlich noch viel stärker diese Zukunftschancen der Energiewende und dass am Ende alle Elektro fahren werden. Das ist für mich komplett klar. Aber es gibt noch so viele Leute, die dran glauben, ja. Nee, das bleibt alles so, wie es ist, ja.
Ja, ja. Aber ich bin ja auch da in verschiedenen Foren aktiv. Jetzt haben wir ja quasi E-Auto-Leasing-Preise im Bereich so 200 Euro im Monat für diese kleinen Autos und ID3, NG4 und Co. Und das ist so die Grenze, glaube ich, wo dann der Wandel tatsächlich stattfindet, weil da spart man schon 100 Euro Sprit im Monat mit und dann ist es ein No-Brainer. Das passiert, glaube ich, aber darüber sprechen wir im nächsten Podcast. Wir müssen jetzt sozusagen off-topic nach dem Recording nochmal herausfinden, in welche Trafohersteller wir investieren und wo es noch freie Flächen gibt im Bereich von Umspannwerken, wo man investieren kann. Thorsten, dir vielen Dank.